Du.
Okay. Also Flipper 2. Letzte Woche, das war der Hammer. Aber. Philipperbrief ist Brief von Paulus. Ist ein Buch eigentlich, so ein echt praktisches Buch. Wenig Theologie, wenig Blabla, wenig was man raussuchen muss, sondern ist halt echt, ja, ein Brief an eine Gemeinde, die berühmt war für ihre Liebe zueinander. Paulus hat das schon gesagt hier im Kapitel 1. So ständig an sie denkt, ständig für sie betet, so, und ja, dass er so diese Liebe hört, ne, so von der Liebe hört zueinander. Und dann sagt er auch noch irgendwas, warte mal, finde ich so, ach ja, Vers 9. Also er lobt sie zuerst und sagt, hey, ihr seid echt bekannt überall im ganzen Land so dafür, für diese Liebe, die ihr habt. Und das ist ja nun mal das, was der Heilige Geist halt wirkt, ne? Und dann sagt er noch zu ihnen, und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Und wir haben letzte Woche gesehen, wie wichtig es ist, dass man nicht stehen bleibt. So, und selbst wenn man so eine geistliche Reife hat, so, ne? So, dass, ja, dass man nicht vergisst, dass es halt lebendig bleibt, ne, frisch bleibt, so dass das Feuer nicht ausgeht. So, und selbst für Urchristen, so die, was weiß ich, schon 40 Jahre, 50, 60 Jahre mit Jesus gehen und voll viel erlebt haben, so dass sie, ja, du merkst es immer dann, wenn sie stehen geblieben sind irgendwann, ne, so, wenn sie nur noch von der Vergangenheit reden, ne, auch damals, was da alles passiert ist und damals, ja, und da hat Gott geredet und so weiter. So, das ist halt immer das Zeichen dafür, okay, irgendwann ist irgendwas passiert. Und Paulus sagt hier nochmal zu Philippern, erinnert sie dran, hey, Mann, ihr habt einen tollen Wandel, so ein Gott wirkt in euch, so, aber auch bleibt nicht stehen, so, passt auf euer Herz auf und prüft, so, dass es tiefer geht, so, weil der Heilige Geist, wissen wir, so, und hat eine Funktion, eigentlich nicht mehr, und die Funktion ist, uns beizubringen, die Tiefe, Höhe, Weite und Länge von der Liebe. Das ist alles, was uns beibringen wird. Eigentlich ganz simpel, oder? Jesus hat gesagt, so, es gibt nur noch ein Gesetz, das alles erfüllt, die Liebe. Ne? So, das ist das, warum der Heilige Geist jetzt in uns ist, weil die finden wir halt nicht von uns aus, diese göttliche Liebe. Außer, wenn wir frisch verliebt sind, dann so, stellen wir den anderen auf jeden Fall höher als uns. Ne? So, da haben wir diese Agape-Liebe. Ne? Dieser Mensch ist einfach nur perfekt. Ich sehe keinen einzigen Fehler. Ne? So, und selbst wenn da einer ist, ist es mir egal. So, ne? Dieser Mensch ist wertvoll. Aber dann, das verliert sich halt schnell. Weißt du, wir brauchen den Heiligen Geist, um... Früher habe ich immer gebetet, oh Herr, gib mir mehr Liebe. Das bete ich jetzt immer noch, aber mit einer anderen Perspektive. So, weil früher hatte ich das mit der Perspektive gebetet, oh Herr, ich habe so wenig Liebe, gib mir mehr Liebe. So, und habe dann erwartet, dass Gott auf einmal so... So irgendwie so ein... diese Agape-Liebe in mich reinsetzen, auf einmal bin ich fähig, alle zu lieben und alles zu lieben, ne? Oh, das ist absoluter Quatsch. So. Weil das würde bedeuten, dass Gott, naja, würde diese Stricke an mich dran macht und mich programmiert, weißt du? So. Ich soll aber so sein, wie ich bin, in Gott und durch Gott, so werde ich gebrochen und verändert und neu gemacht. Und dann auf einmal verändert zu sein, mit einem veränderten Herzen, mit einem veränderten Wesen, das liebt. Einfach nur, weil es neugeboren ist aus Gott, ne? So, und dieses, wenn man vor Gott kommt und sagt, gib mir mehr Liebe oder mach mich mehr so wie du, dann bedeutet das eine ziemlich harte Zeit für uns. So, weil das dann bedeutet, dass Gott uns auf einmal zeigt, wer wir sind, uns auf einmal so an den Boden der Tatsachen zurückholt, so wir auf einmal erkennen, dass wir absolut gar nicht stammen von dem, was wir uns gerade wünschen, so uns ausstrecken nach ihm und dann er langsam so diese Dinge immer wieder vorholt und wegmeißelt und neu macht. Ne? Und wenn wir verändert sind, das Resultat davon, dann ist unser Gebet erfüllt. So, also von daher, worauf kommt es jetzt also an im Christenleben? Ist jetzt interaktiv. Genau, ne? Ja, um die Liebe, ne? So, um zu wachsen und zu erkennen, so was Liebe bedeutet. So, um verändert zu werden in sein Bild, und das bedeutet ein Bild der Liebe. Ne? Gott ist Liebe, 1. Johannes irgendwas. So, das sind. Und wenn wir diesen Wandel haben mit Gott und nach ihm fragen und sagen, okay, ich möchte jetzt dir folgen, so dann, das ist nichts, wonach man sich ausstreckt, sondern das ist was, was einfach ein ganz logisches Resultat davon, nämlich das, was wir heute sehen. So, wenn Vers 1, Kapitel 2. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, also dieselbe Denkweise, dieselbe Einstellung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auf das des anderen. Ja. Und die Bibel hat so ein Prinzip, habe ich mir heute überlegt, es kann sein, dass es mehr Punkte gibt, mir sind aber nur die drei eingefallen. So unsere drei Punkte im christlichen Leben. So Punkt 1, du bekehrst dich, ne? So erkennst, wer du bist, so bringst deine Sünden vor Gott, du wirst gewaschen und hast ein neues Leben, bist also eine neue Schöpfung. Ne? So, also, und dann läufst du mit Gott halt ganz persönlich. Ne? So, und suchst ihn und fragst nach seinem Willen. Das ist was ganz Neues. So, das haben wir vorher nicht gemacht. Ne? So, wenn du das hast, dann ist es diese persönliche Beziehung mit Gott. Das ist das Erste, was passieren muss. Das Zweite, was passieren muss, ist nicht, dass man dann rausgeht in alle Welt und jeden von Jesus erzählt und zu Jüngern macht und tauft, sondern Schritt 2 ist, so wie Paulus es sagt, so zuallererst das Haus der zuallererst die Gemeinde, die Gläubigen und dann die, die Gott nicht kennen. Also das Zweite, was der Heilige Geist dann in einem wirkt, um geistlich zu reifen, ist zuerst man selber, dass man mit Gott gerade geht, so ein gefestigtes. Und dann entsteht auf einmal dieses, baut er dieses Herz für diese Herde, für diese Gemeinde, wo er uns reingesetzt hat. So, sich zu lieben und sich so zu nehmen, wie man ist, das dauert eine Weile. Und bevor man das nicht hat, sollte man nicht in die Welt gehen. So, weil zuerst muss man erstmal fest sein und erstmal sehen, worum es hier wirklich geht. Und es ist ein wichtiges Prinzip, das ich lernen musste, weil als ich zum Glauben gekommen bin, hatte mir die Gabe der Evangelisation gegeben. Ich habe vom ersten Tag an, konnte ich nicht anders, als von Gott zu reden. Egal ob im Park, in der Kaufhalle oder sonst wo, ich konnte nicht anders. Ne? So, und jedes Gespräch habe ich irgendwie so umgeleitet, dass man gleich über Gott reden kann. So, ne? Bis mir halt irgendwann die Augen aufgemacht hat und mir ein weitaus wichtigeres Ding gezeigt hat. Ne? So, so, und deswegen hat er mich auch in diesen Dienst hier reingerufen. Ne? So halt ein Herz bekommen für die Gläubigen. Und das war für mich weitaus schwerer. So. Einfach nur, weil du nicht alle magst, oder? Man kann nicht jeden lieb haben. So, manche nerven einfach. Das sind absolut gegensätzliche Charaktere. Das passt nicht. Ne? Mit dem würde man so nie befreundet sein oder würde man vielleicht Hallo sagen und Tschüss, weil man sich kennt und gut. Reicht dann mir auch, ne? So. Aber in der Gemeinde ist es halt ein bisschen komplizierter, das ist Familie. Eine Familie kann man sich nicht aussuchen, ne? So. Und ich komme mit meinem Bruder charakterlich nicht wirklich gut klar, ne? Aber Familie, von daher trifft man sich und ruft mal an, ne? So. Aber ich würde jetzt nicht mit ihm die ganze Zeit abhängen oder so, weil wir überhaupt kein Gesprächsthema haben, ne? So. Das ist und einander zu lieben bedeutet nicht, einander zu mögen. So, einander zu lieben bedeutet nur, dass man den anderen höher achtet als sich. Und den Segen, weißt du, man versucht nicht die Person zu sehen, sondern Jesus, wenn man in eine Gemeinde kommt. Ne? So, und Smalltalk ist wichtig, gehört dazu zum Leben. Und auch Witzeleien und Spaß ist schon okay. Ne? So, aber wenn, diese geistlichen Gespräche, irgendwie das Herz nicht da ist und dieser Drang irgendwie, wenn man zusammen ist, schon mal so, ach, weißt du, den Schritt zu sagen und zu sagen, komm, lass uns jetzt beten oder was weiß ich, ne? So irgendwie auch Jesus zu erkennen in dem anderen, so dann ist das eher, naja, zerstörerisch, dieses normal menschliche Zusammensein. Ne? So. Und Paulus sagt hier, habt die gleiche Gesinnung. So, wenn ihr euch trefft, dann hängt nicht nur ab, ne, weil ihr euch lieb habt, und hängt nicht nur mit denen ab, die du lieb hast, so, sondern habt die gleiche Denkweise. Und ihr habt alle die gleiche Denkweise. Ne? Und für mich war das schwer, damals zu erkennen, aber ich habe es dann auch gelernt, so dass egal, wie weit jemand ist mit Gott, oder egal, wie doll er nervt, oder ne, so wie viel Sünden da auch mit dabei hängen, oder Fleisch, so, aber jedes wiedergeborene Kind Gottes hat diesen inneren Drang und Wunsch, irgendwie mehr zu sein wie Jesus. Ne? Auch wenn es nicht schafft. So. Oder diesen Wunsch irgendwie, oh, Gebet zu bekommen auch. Ne? Oder zu beten, zu segnen. Ne? So. Oder irgendwie zu erbauen oder erbaut zu werden. So. Wir haben das alle. Und dann ist aber wieder dieses, keine Ahnung, woher das kommt, so dieses Denken, naja, ich kann ja jetzt hier nicht so fromm sein. Ne? Also ich will fromm sein. Ich will frommer sein, als ich es bin, weil ich finde das was Positives. Außer man ist nicht mehr natürlich. Ne? So, dann ist es eher getüncht. Aber weißt du, dass man zusammenkommt und dieselbe Liebe habt, einmütig ist eines Sinnes, nämlich Jesus. So, weißt du, und da ist halt immer die Frage so, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Naja. Der Lebenswandel, ne, der verrät unsere Gesinnung, wonach uns gesinnt, wonach wir Ausschau halten, was uns interessiert, was uns verändert, ne, was uns beschäftigt den ganzen Tag. So, weißt du, beobachte, prüfe, wie Paulus es hier schon gesagt hat zu den Philippern, so, prüfe selbst, worauf es bei dir persönlich in deinem Leben ankommt. So, sich selbst zu prüfen, ist immer was Positives. Manchmal tut es weh, wenn es nicht so toll ausgeht, ne, das Resultat, aber auf jeden Fall das Ende ist ein Segen, so, weil man auf einmal weiß, so, okay, worum dreht sich's wirklich, ne? Und er sagt hier, Mann, und da müssen ein paar Leute drin gewesen sein, oder die ganze Gemeinde, weiß ich nicht, so, achtet drauf, dass ihr nichts aus Eigennutz oder aus eitler Ruhmsucht tut, ne? Und dieser Eigennutz, das ist Selbstsucht, ne? So keine Ahnung, ist doch egal, was für Wörter, ihr wisst schon, und bedeutet nichts anderes als mal so in drei Wörtern, ich setze meinen Weg durch, ne? So mein Wille, mein Weg, und ich tue alles dran, damit das so passiert, so, und das ist Selbstsucht. Und diese, was war's? Ruhmsucht. Und Ruhmsucht, mal kurz definiert, ist einfach nichts anderes als alles, was ich tue, tue ich dann, um irgendwie Ehre zu bekommen, um irgendwie so gesehen zu werden, um gehört zu werden. Ne? Irgendwie damit auch ich was von habe. Ne? So. Und Paulus sagt, ja, hey, ihr solltet eine andere Gesinnung haben in euch, so einfach nur, weil ihr neue Geschöpfe seid. Weil ihr jemanden habt, der nicht mehr Jesus heißt, sondern Herr. So, weil ihr jemanden habt, der euch als Vorbild dient. Ne? So, und dieser eine, der hat nichts aus seiner Ehre gemacht. Ne? Jesus hat den Willen des Vaters getan. Ne? War nicht selbstsüchtig. So, Jesus, hat sich alles Mögliche anhören müssen, dass er von Dämonen besessen ist, dass er ein religiöser Spinner ist, ne? So ein Aufrührer, ist als Verbrecher hingerichtet worden, der schlimmsten Hinrichtungsmethode, die es damals gab, ne? So, und das hat nicht jeder bekommen, sondern nur die schlimmsten. Das war jetzt nicht so, dass jeder gekreuzigt wurde. So, ne? So, da wurde da gedemütigt. Was sind? Und Jesus ist in der Hinsicht echt was total Besonderes. So, und ich finde es cool, weil jetzt kommt das kürzeste und intensivste Evangelium, was du in der Bibel finden kannst. Das kürzeste nicht, aber das am besten erklärteste. Also, lest mal. Vers 4. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Also ist schon okay, wenn man auch mal auf sich sieht, ne? Weil man hat selber seine Sachen zu erledigen. So, auch ist nicht, was uns ist wichtig, dass wir halt lernen, irgendwie so unseren Blick für die Anderen noch zu bekommen, ne? So Vers 5. Habt die Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Also auch einer der besten Verse, um Zeugen Jehovas zu zeigen, Jesus ist Gott, sagt die Bibel. Ne? So. Aber er machte sich selbst zu nichts. Und er nahm Knechtgestalt an. Und indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihnen den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, der irdischen, der unterirdischen, und dass jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Cooles Teil, oder? Ich liebe diesen Vers. Jesus ist Gott. Jesus hat sich zu nichts gemacht, ist von seinem Thron runter, hat sich zu seiner eigenen Schöpfung so machen lassen, ist als Mensch hier durchgegangen und nicht als mächtiger Herrführer über Himmel und Erde, so hat gedient, ne, so und ist sogar noch den letzten Schritt gegangen aus Liebe, halt so ein, was er ist, hat sich selbst komplett aufgegeben. Und die Bibel sagt, oder der Vater sagt zu uns, meine Kinder, so ein, ich möchte euch erheben, ne? So ein, aber das bedeutet, dass ihr ein Leben führen müsst, so ein, wo ihr euch selber erniedrigt. Ne? Und ich meine, für die neue Denkweise, auch unter vielen Christen und unter Philosophie und was weiß ich, so ein, ist schon ganz klar, so ein, ihr kriegt das mit, so bei eurem Studium, so ein, sich zu demütigen, das war damals schon, das Wort haben die Apostel erfunden, ne? Davor gab es es nicht so wirklich, so ein, unter dem Namen, so ein, aber Demut war damals schon was, wo die Menschen, die Gott nicht kannten, gesagt haben, ja, selbsterniedrigend oder, ach, keine Ahnung, so ein, jedenfalls nichts Positives, ne? So ein, und die Welt heute sagt das genauso. Das ist aber mit der Demut, das ist so ein köstliches Ding. Was die Demut bedeutet, ja nichts anderes, dass du irgendjemanden ganz hoch setzt. Ne? So, Demut bedeutet ja eigentlich nur das, was ich von meinen Kindern erwarte, so, dass sie nicht sich geißeln oder sagen, ich bin nichts wert oder was weiß ich, sondern, weißt du, dass sie wissen, dass sie viel wert sind, so, aber und sie selbst sein sollen, ne, und sich entwickeln sollen, so, aber dass sie mich halt als Vater respektieren, ne, dass sie mich, naja, halt ehren, irgendwie, in der Form. So, und dass sie wissen, so, okay, aber Dad steht höher, so, und was er sagt, das muss halt getan werden, ne. So, also Demut bedeutet nur, dass wir uns so weit erniedrigen, dass jemand höher steht als wir. So, und für den Menschen, für die Welt ist es unmöglich. Manchmal schon, klar, so, aber jetzt im Allgemeinen. So, weil, ja, du lernst es als Kind schon, du musst halt nur der Beste ist wirklich gut genug, so, ne? So, du musst was leisten und bringen und jemand sein, so. Von daher, Titel ist super wichtig, gerade in Deutschland, Papier zu haben. Jetzt kann ich wirklich putzen, weil jetzt habe ich meine zweiwöchige Ausbildung gemacht, ne? So, ist halt wichtig in Deutschland, so. Du musst einen Zettel haben und dann kannst du es, ansonsten bist du nichts. So, und in der Gemeinde ist es genauso wichtig, so diese Demut zu haben untereinander und zu sagen, hey, wenn ich hierher komme, geht es nicht um mich. Nur weil ich heute schlecht drauf bin, müssen jetzt alle schlecht drauf sein. Ne? So, oder ich muss, keine Ahnung, sondern das bedeutet, dass man herkommt und einfach sagt, Herr, wie kann ich dir hier dienen? So, was ist eine Einstellung, Herr? So, du bist hier in jedem von denen, den du hierher schickst, so, okay, darf ich dir ein Wasser reichen? So ein, wer hat Durst? Ne? So ein, er sagt ja auch so ein, wenn ihr mich, ihr habt mich nicht im Krankenhaus besucht, ihr habt mir nicht Kleidung gegeben, als ich gefroren habe. Ne? So ein, kennt ihr die Stelle? So ein, so ein, ihr wart nicht an meinem Bett, als ich krank war. So ein, sagt dazu irgendwelchen Leuten, die gesagt haben, ja, wir sind Christen, so, und die dann vor dem Gericht stehen. Ne? Und Jesus sagt zu ihnen, ich kenne euch nicht. Und er sagt er zu anderen, zu seinen Brüdern und Schwestern, zu seiner Herde, so ein, ja, als ich krank war, da habt ihr mich besucht. Als ihr im Gefängnis wart, ihr wart da und habt mich erbaut. So, als ich Hunger hatte, ihr habt Essen gebracht. Als ich gefroren habe, ihr seid gekommen und habt mich eingekleidet. So, und dann meint er natürlich nicht ihn als Mensch, als Person, sondern, weißt du, das muss man halt begreifen, dass Jesus in jedem von uns ist. Ne? Und wenn ihr mir ein Wasser bringt, dann bringt ihr auch Jesus ein Wasser. So, und wenn ich für euch putze, dann putze ich für Jesus. Ne? So, weil wenn wir einander dienen, dann dienen wir Jesus. Das ist ganz logisch. Ne? So, und das sollte halt die Einstellung von einer gesunden Gemeinde sein. Und ich kenne viele Gemeinden, die Punkt 1 haben, so, und die bekehrt sind, die Jesus wichtig ist, so, und die auch persönlich Andacht machen oder früh mit ihrer Frau beten und so weiter, ne? So, und Punkt 3, so, und die alle möglichen Evangelisationen planen oder Gefängnisdienste oder was weiß ich denn, in die ganze Welt gehen und Leuten helfen und dienen und machen, ne? Und Essen austeilen für Arme und Obdachlose oder sonst was, so, und sich da echt bis aufs Letzte so einbringen, ne? So, aber trotzdem am Ziel vorbei. Einfach nur, weil Punkt 2 fehlt. Gott hat gesagt, achtet zuallererst auf die Gemeinschaft. Und wenn die Gemeinde nicht gesund ist, dann ist der ganze Leib krank. Und dann könnt ihr auch nichts bewirken. So, von daher, mir persönlich ist es wichtig, dass, wenn hier Leute sitzen, wo ich weiß, so, was die machen krank, so, dann, also für mich ist Gemeindezucht noch wichtig. So, dann gehe ich dahin und rede mit denen. So, weil, naja, ist egal. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Also im Grunde, dieser Abschnitt geht, seid Vorbild für die Gläubigen. Ne? So, und jetzt kommt, sei Vorbild für die Welt. Vers 12. Daher, meine Geliebten, wie ihr nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Und dieses Furcht und Zittern ist was sehr Kostbares, ne? Und das, weißt du, da geht's um, hier ging es gerade um Heiligung, um Gehorsam, ne? So ein, und um Glaubenswandel, ne? So eine neue Art zu denken und eine neue Art, so mit Gott zu gehen. So ein, weißt du, es zuzulassen, dass Gott einfach alles auf den Kopf stellen kann in unserem Leben und uns einfach formt, so wie er es für richtig hält. Einfach zu sagen, du bist Gott, mach. So, ich bin dein Teig, form, was du willst. So, ich mag Stollen, aber wenn ich nur so ein Brötchen bin, mach. So, dann bin ich halt ein Brötchen. Ne? So, weißt du, so, diese Veränderung. So, und diese Veränderung funktioniert zwar im Einzelnen, aber nochmal, um das abzuschließen, diese Veränderung, so, wir brauchen eine Gemeinschaft. Ne? So, um wirklich gesund zu reifen, so, da müssen wir uns als Gläubige treffen. So, weil ich brauche dich und dich und dich und dich, so, um tiefer sehen zu können in die Liebe. Also, weil Gott bringt jeden von uns in der Woche, auch wenn wir es manchmal gar nicht so merken, so, aber neue Sachen bei. Ne? Oder wir alle sind in bestimmten Phasen, wo er uns gerade bricht und verändert. So, oder wo wir schon durch sind und andere gerade von uns drin sind. Also, wenn ihr betet, so, oder wenn ihr irgendwas sagt, so, dann höre ich da einen Heiligen Geist, weißt du, der auch in mich dann wirkt und formt, weil ich es höre, ne, und sehe. So, weißt du, und wer schweigt, so, ja, der verschließt Jesus den Mund. Ne? So, Gemeinschaft ist wichtig. Und wenn ihr irgendeinen Christen trefft, der sagt, na, ich brauche keine Gemeinde, dann wisst ihr, was ihr zu sagen habt. So, sag, hey, such dir eine Gemeinde, so, weil du bist, wir sind Herdentiere, ob es dir gefällt oder nicht. Ne? So, wenn du nicht krank sein willst, so, wir alle brauchen jemanden, der einen Wolf sieht und erkennt. So. Und ich war lange noch in der Gemeinde, um zu wissen, dass nicht jeder diesen Blick hat, Wölfe zu erkennen. weil es auch nicht jeder haben muss. Aber Gott hat halt Diakone und Älteste und Hirten berufen und Apostel, so ein, um, ja, denen hat er einen speziellen Blick gegeben, ne? So ein, die sehen sofort den Wolf, die riechen ihn schon von Weitem. Und die haben auch einen Knüppel bekommen, die wissen auch, wie sie zuschlagen müssen, sodass das abhaut, ne? So ein, Gemeinde ist wichtig und Demut untereinander auch. Und auch, wenn es manchmal vielleicht schwer ist, so ein, auch die Demut unter, ja, unter die Leitung. So, ist jetzt komisch, weil ich das jetzt sage, ne? Aber ich hoffe, dass wir irgendwann mehr Leiter hier haben. So ein, ich hier nicht alleine sitze, ne? So ein, weißt du, dass wir Älteste haben, dass wir Diakone haben, so ein, weißt du, dass wir einfach, ich auch Leute habe, die auch mich zurechtstutzen, wenn ich es brauche, weißt du? So ein, oder so ein, die mit in der Gemeinde sind und aufpassen und erbauen, so Lamanen, ne? So ein, das ist wichtig. So ein, aber da braucht man halt so eine Demut. Irgendwie zu sagen, weißt du, die zu akzeptieren, so ein, wo unser Platz ist in der Gemeinde. Und wir brauchen genauso auch Demut in der Gemeinde, das ist auch ein wichtiger Schritt für das Wachstum, ohne dass wir aufhören zu wachsen, so ein, dass wir auch die Demut haben, unseren Platz zu finden in der Gemeinde. So. Gott hat für jeden von uns eine Aufgabe. Manche gefallen uns und andere nicht. Vorne zu sitzen, das ist immer was, wo man sagt, na klar, ne? So ein, mach ich Lobpreis oder predige oder so ein bete laut oder was weiß ich. So ein, aber es gibt halt, am Anfang hat Gott halt so kleine Bereiche für uns, so ein, die keiner sieht. Ne? So ein, auch wer da treu ist, so der, der wird gesehen irgendwann. So, weil er dann geformt und gebrochen ist, dass er ja, zu Gottes Ehre machen kann, oder sie, so, nicht zu seiner. Von daher, geh in dich, horch da mal, so, hier gibt es tausende Plätze. So, und glaub mir, es ist nicht Arbeit, sondern es ist Segen. So, wer seinen Platz gefunden hat und da treu ist, der fängt an, Gott ganz anders zu erleben, als es bis jetzt erleben hat. So, weil als ich gedient habe in der Gemeinde, so, ich einfach nur gesegnet wurde. Selbst beim Kloputzen habe ich Gott erlebt. Was so ein, wir öffnen uns einfach und machen uns bereit für Gott. Mach, was du willst, so ein, und benutz mich. Hey, und dienen ist viel mehr als Arbeit. Arbeit ist Arbeit. So, ich habe auch Arbeit, da muss ich arbeiten. Und es macht keinen Spaß. Ne? Aber dienen, in der Berufung stehen und das tun, warum Gott mich gerade gebeten hat, so, und das ist was ganz anderes. Weil da empfange ich nur irgendwie. Ja. So ein, also frag Gott, so, ob er was hat für dich. So ein, und wer steht und wer in Gott ist. Und das heißt nicht hier, dass man perfekt sein muss, ne? Nicht vergessen. Philippa waren alles Sünder, so wie wir. So ein, weißt du, aber das sind einfach nur ein Wandel, der sagt du, nicht ich. So ein, weißt du, dann geht's raus in die Welt und Gott schickt uns dann noch raus, ne? Und vielleicht kennt ihr die Geschichte von Philippus. Toller Mann. So ein Philippus, habe ich vielleicht schon mal erzählt, weiß ich nicht, ich erzähle es nochmal. So Philippus, jemand, der zum Glauben gekommen ist. So ein, jemand, der Jesus nachgefolgt ist. Jemand, der in die Gemeinde gekommen ist. So ein, und das Wort gehört hat. Ne? So ein, und hat sein Ding gemacht, was weiß ich, was der gearbeitet hat. Und irgendwann so ein, hat er gesagt, Gott, ich möchte dienen. So ein, und dann hat er, weißt du, da war es schon, sagt in der Apostelgeschichte, Mann voller Heiligen Geistes und im Wort gegründet, ne? So ein, mit Feuer, so ein, jemand, der einfach Gott will, so ein, ne? Weißt du, und dann hat Gott ihn reingesetzt, um die Tische zu bedienen, abzuräumen, so zu gucken, was brauchen die Leute, ne? Bestimmt haben die auch geputzt und so weiter. So, und das hat er gemacht, ganz treu. Und er war noch mehr Vorbild für die Gläubigen, die da waren, so, weil sie nicht nur wussten, das ist ein Mann Gottes oder ein, ne, gibt auch Frauen Gottes, so ein, oder ein Mann, der, weißt du, der, wo der Heilige Geist drin ist und ihn bewegt, so ein, der, wenn man ihn fragt, wo man weiß, so, da kriegt man Gottes Wort und nicht irgendwas Menschliches, ne, kann man auch Google fragen, braucht man nicht zum Gottesdienst kommen, so ein, was sind, und dann auf einmal, war da treu und war Vorbild und hat bestimmt viel gewirkt. Und ich weiß noch, die größte Möglichkeit, die Gemeinde zu erreichen damals, um sie zu segnen, zu erbauen, als Assistenzpastor war die Zeit, wo ich am Tresen stand und bedient habe. Oder abgewaschen habe. Weil wenn du abwäschst, dann kommt immer einer dazu und du hast tolle Gespräche, ne? So, wenn du am Tresen stehst und endlich Barhocker da sind, so, da sitzen immer Leute und du kommst ins Gespräch, ne? So, weißt du, wenn du durch die Gemeinde gehst und guckst so, oh, wem kann ich irgendwie dienen? So, dann geht es dir nicht nur darum, Wasser zu bringen, sondern du hast ein ganz anderes Herz. Du bist offen, einfach den Heiligen Geist zu hören und jetzt sag was. So, ne? Und sag das. So, das sind, ist wichtig. Auch mit Furcht und Zittern, das ist was, was leider nicht mehr viele Christen heutzutage haben, weil es out ist, ne? Weil Gott ist eher ein Kuschelmuschelgott, so wie mein Monchichi damals, ne? Den kannst du Nuckel im Mund stecken, dann ist er ruhig, dann kannst du noch wieder rauspacken, so. Aber er ist nur da, um dich zu trösten und zu lieben. Das sind Nebenaufgaben und die sind gut von Gott, so, aber weißt du, Angst zu haben, nicht mehr zu wachsen, ist was sehr Gesundes, ne? Das ist, als ob, wenn meine Pflanze reden könnte, sie Angst hat und sagt, ich krieg nicht mehr zu essen. So, ne? Da gehe ich ein. So, weißt du, und diese Furcht, diese Ehrfurcht und dieses Zittern, dieses, ja, so wie Lehmann gestern, als geknallt hat, ne? So, weißt du, dieses, Herr, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als nicht zu brennen, ne? Als nicht mehr zu wachsen, als aufzuhören und wieder einzugehen. So, weißt du, das ist was, was dich rantreibt. So Vers 13, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und das ist eine geistliche Wahrheit, die ist echt tief. Und ich werde da jetzt gar nicht so viel drüber reden, sondern aber, was ich sage ist, wenn du ein Leben, wenn du wiedergeboren bist, so, und wenn du, wenn dein Herz sich sehnt, auch wenn du es vielleicht praktisch nicht so 100% siehst in deinem Leben, ne? Und du eigentlich immer genau das Gegenteil machst, auch wenn dein Herz sich sehnt, zu wachsen und verändert zu werden, ne? In Jesus sein Bild, so, dann stehst du in Gottes Willen. Weil mehr brauchen wir nicht. Mehr können wir auch nicht geben. So, ne? So, weißt du, und wenn du nach Gott fragst, dann ist es 100%ig sicher, dass das, was du willst, so ein, auch das ist, was Gott in dich reinsetzt. So, wenn du nach ihm fragst, dann ist, weißt du, dann wird er dich da bewegen. Und man muss nicht immer auf eine Antwort warten. Ne, darf ich jetzt? Und dann macht man nichts. Es gibt Situationen, da würde ich vorschlagen, es weise zu warten auf eine Antwort. So, aber jetzt im Allgemeinen. Ne? So, weil wenn du dich ausstreckst nach Gott, so, dann tu, was du willst, weil dann alle Wege sind gesegnet, weil auf allen Wegen ist Gott. Ne? Weil wir fragen ja nach seinem Willen. Ist ja nicht so, dass wir dann durch unsere Zeit gehen und einfach tun wollen, was wir wollen. Und so, ne? Sondern wir kriegen immer mehr dann ein Herz, was Gott hat. Und wenn wir nach Gottes Willen fragen und selbst wenn wir auf unserem eigenen Weg sind, dann kommt er spätestens pünktlich und stoppt uns und sagt, hey, das ist nicht von mir. Ne? Und wer nach Gottes Willen fragt, der hält dann noch an und geht den Weg, den Gott dann zeigt. Ne? Und er tut auch das Vollbringen. Und zu mir kommen immer viele, gerade seit ich Gemeinde gründe, so, und geben mir Tipps und Tricks, so wie man Gemeinde führt und was jetzt wichtig ist für die Gemeinde und was nicht. Ne? So, und ich höre mir das doch an und ich bete auch dafür, so, aber ich mache mir da überhaupt keinen Stress. Weißt du, weil Gott ist der zeigt, was dran ist und er vollbringt es dann einfach. Da brauche ich nicht erst planen, da brauche ich nicht erst irgendwie investieren oder tun oder machen, sondern ich kann mich einfach zurücksetzen und gucken, wie er seine Arbeit tut. Ne? Das ist ja Gottes Gemeinde hier. So, und wenn wir irgendwas brauchen, dann ist es da. Und so war es immer und so wird es auch sein. Als wir diese Räume hier genommen haben, das war ein Glaubensschritt. So, weil damals die alten Räume, da haben eigentlich nur dort und ich Zehnten gezahlt, sonst keiner. So, weißt du? Und das war's. So, mehr war nicht mehr drin. So, und dann die Räume hier, die weitaus, wo wir mehr bezahlen müssen, ne? So, das war einfach ein Schritt, wo wir sagen mussten, okay, dann du willst uns hier haben, du wirst sorgen. Keine Ahnung wie, aber mach mal. Und vom ersten Monat an lief's. Ne? Finanzverwalter sagt, ja, Amen. So, weißt du, Gott macht, was er will. So, ich kann das akzeptieren. Das bringt doch viel mehr Freiheit und Frieden in meinem persönlichen Leben. So, ne? Weil ich muss nicht managen, ich muss nur ausführen. So, und das ist richtig cool. Ne? Vers 14. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Und das ist auch sehr kostbar. So. Wie oft ist es, dass wir durchs Leben latschen mit Gott und wir wollen seinen Willen tun und dann sagt doch was und dann. Ne? So wie ich, muss ich mir wieder eingestehen, so heute Morgen, ne? So, als ich dann wieder vor der Predigt saß und fast eingeschlafen wäre, so wo ich auch so innerlich halt so, ne, so gemurrt habe, oh, ich kann jetzt nicht schlafen, so einfach nur noch so ein paar Stündchen. Und, ne? Ist auch nicht dran. So, ne? Oder wenn Gott in unser Leben spricht und sagt, das gibt es jetzt gerade nicht, du musst warten. Ja? Und wir sagen, oh, ich will das unbedingt so. So, aber er sagt nichts oder er sagt, gedulde dich, mein Schatz. So, ne? So, weißt du, einfach zu akzeptieren, was wir haben, wer wir sind, wo wir sind und dass es irgendwann kommt oder auch nicht. Dass er der ist, der gibt und der auch wieder nimmt. Ne? Zu seiner Zeit. So, und dass die Frucht zur richtigen Zeit kommt. So, das ist nicht leicht, aber es ist wichtig. So, und das drückt eigentlich dann einen richtigen, guten Reifegrad bei einem Christen aus. So, jemand, der einfach gehorsam ist, egal ob es ihm passt oder nicht. Ich kenne viele Christen, die müssen erst verstehen, warum Gott das will. Oder die müssen erst verstehen, so einen tieferen Einblick kriegen, warum der Pastor sagt, das ist jetzt dran. Wieso? Macht überhaupt keinen Sinn. Müssen wir erklären. So, ne? So, anstatt einfach gehorsam zu sein und zu sagen, okay, so, mache ich das jetzt. Ich würde es anders machen. Ich hatte mal jemanden hier, da habe ich gesagt, mach den Tresen bitte weiß. Der hat dann den Tresen braun gemacht. So. Kann ja sein, dass es geschmacklich besser aussieht, aber ist nicht gehorsam. Ne? So, weil im Endeffekt ist es ja wurscht, ob der braun oder weiß ist, aber im Endeffekt geht es nur darum, steht jemand hinter mir und vertraut, ne? Oder nicht. So. Und jemand, der nicht hört, den kann man nicht über Höheres setzen. Das ist in der Leitung so, das ist aber auch bei Gott so. Ne? So in unserem privaten Leben. Wenn wir machen trotzdem, was wir denken, nur weil wir denken, wir wissen es besser, so dann kann uns Gott nicht über Höheres setzen. Wie könnte er denn? Ne? Weil wir können ja die Verantwortung noch nicht mehr tragen, die er uns jetzt gegeben hat. So. Gehorsam ist wichtig, ohne dass wir da im Vordergrund stehen. Einfach nur sagen, okay, und wenn es ein Fehler war, ne, dann kann das Gott auch noch gerade bügeln. Aber ja. Und für mich ist es nicht leicht, in allen Punkten gehorsam zu sein, so ohne Murren und Zweifeln. Ne? Manchmal habe ich echt große Zweifel. So. Aber Gott spornt uns hier an und sagt, versuch's. So. Du kannst mir vertrauen. So in Vers 15. Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines vertretenen und verkehrten Geschlechts, unter denen ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Und ich liebe diesen Vers. Ne? Jemand, der Jesus nachfolgt, jemand, der in einer Gemeinschaft ist, der sich einbringt, der einen Wandel hat, der, wo Gott einfach höher steht, so ein, jemand, der sich ausstreckt, um seinen Willen zu tun, ohne dass er im Vordergrund steht und sagt, aber ich würde es so machen, so ein, okay, nee, ich höre trotzdem auf dich und mach und folge dir, ne? Der wird an Orte kommen, so die er selber nicht gehen würde. Gott hat mir viele Sachen schon gesagt, die ich machen soll. Und ich habe gesagt, okay, mache ich. Und ich wusste nicht, warum. Und ich bin einfach dann losgelatscht und habe auf einmal Situationen, bin da reingerutscht, in die ich so nicht gekommen wäre, wenn ich auf mich gehört hätte. Ne? So Leute, denen ich auf einmal von Jesus erzählen konnte. So, oder was weiß ich, habe ich alles vergessen. So, aber war eine Menge. So, es ist oft so, dass man gehorsam, wenn man einen gehorsamen Schritt macht, diesen Glaubensschritt mit Gott und sagt, okay, ich folge, dass man auf einmal einen Punkten kommt, wo man einfach denkt, wow. Ne? Weißt du, und Gott möchte uns, weißt du, möchte uns klar machen, so ein, wer wir sind und wer die Welt ist. Und wir sind nicht mehr von der Welt. Und wir sind auch nicht mehr die Welt. Ne? Und es ist was man, wo glaube ich, ein Leben lang braucht, um das wirklich zu raffen. So, und dass, sobald man die Gemeinschaft, egal jetzt ob eine Gemeinde, wo man ist, oder Gemeinschaft unter Christen, ne? Gottesgemeinde, so wenn man außerhalb der Gemeinschaft ist, so dass man auf einmal ja, im Dunkel ist. Ne? So, dass diese Menschen was anderes sind, eine andere Schöpfung, eine alte Schöpfung, die gefallene Schöpfung. Ne? Und dass man selber nicht dazugehört. So, weißt du, und das ist wichtig zu verstehen, das gehört zur Reife auch dazu. Klar zu wissen, so ein Ich bin nicht dazu berufen, der Welt zu gefallen. Ich bin nicht dazu berufen, in meinem Umfeld außerhalb der Gemeinde Freunde zu machen. Oder einen guten Eindruck. Ich bin nicht dazu berufen, dass die Menschen von mir denken, ich bin aber ein netter Kerl. Oder ich habe ja irgendwas Besonderes an mich. Das ist irgendeine Denkweise, die ist reingerutscht und hat sich zu einer neuen Lehre irgendwann mal ausgebreitet. Diese Denkweise, du musst denen zeigen, dass du wie ein netten Christ ist und wie Gott ist und so weiter. Wir sollen zeigen, wie Gott ist, ne? Aber hey, ich kenne viel nettere Leute, die kennen Jesus nicht. Was denkst du, was ich für Freunde damals hatte, die Jesus nicht gekannt haben, sondern eher das Gegenteil? Aber das waren einfach so sympathische Leute, ne? Haben so geholfen, so ein Herz gehabt, so einfach, die wollten nichts Böses tun, ne? Einfach krass. Und einen Christ habe ich nie getroffen wie ihn. Und das war von ihm aus, nicht von Gott. Wir sind nicht dazu berufen, nett zu sein, weil guck dir mal die Geschichte an von den Jüngern und von Jesus und von der Urgemeinde, ne, und von der Zeit der Geschichte der Gemeinde bis jetzt. Und die ganzen Bücher, die man so lesen kann. Ne, ein Christ, der nachfolgt, der ist absolut ein Unterschied zur Welt. Das ist jemand, den die Welt anguckt, die Gott nicht kennen und sagen, was ist denn das für ein Freak? Das passt mir überhaupt nicht. Ne? Jesus hat gesagt, ihr seid ein Anstoß für die Welt. Und es ist so. Weil wir genau das Gegenteil tun von dem, was die Welt macht. Deswegen hassen sie uns auch. Die hassen nicht uns, aber Jesus, der in uns wirkt und verändert. Ne? Das ist totaler Müll, zu glauben, dass wir der Welt gefallen sollen. Weil wenn du da so denkst und so anfängst, da steckst du schon viel zu tief drin. Weil da hast du ein Riesenproblem. Wenn die Welt uns hasst, dann machst du irgendwas richtig. Wenn die Welt Anstoß an dir hat, dann sehen die Jesus. Ne? Aber das Tolle ist, wenn wir ein krasser Unterschied sind, ne? Und das heißt nicht, dass wir nicht lieb haben sollen und mit drin sein sollen und uns einbringen sollen und helfen sollen und nett sein sollen, ne? Soll man natürlich. Auch gute Taten tun und so, einfach als Vorbild auch, ne? Jesus ist ja auch so, ne? Aber das ist nicht das Vordergründliche, wie man dich als Christ erkennen soll, ne? Dieser Unterschied, das ist das Wichtige. Und ich bin dankbar, so dankbar, dass, als ich Jesus nicht kannte, er zu mir einen Christen geschickt hat, der ein absoluter Gegensatz war zu dem, was ich war. Der mir nicht nach dem Mund geredet hat, der es nicht schön geredet hat oder was weggelassen und nur die Hälfte, sodass ich mich nicht anstoße, sondern der ganz knallhart gesagt hat, wie es in der Bibel steht. Und ich habe dazugehört und ich hatte noch mehr Fragen und ich war ein Kind Gottes schon berufen. Ne? Wir sind berufen und erwählt vor Grundlegung der Welt. Und ich habe es gehört und ich habe dieses Licht gesehen, dieses Licht, was ich in der Welt nicht höre und sehe. Ich habe diesen krassen Gegensatz gesehen und gehört zu dem, was ich mein Leben lang schon gesucht habe, aber nie finden konnte, weil alles so dunkel war. Ne? Und ich als berufenes und erwähltes Kind Gottes habe das gehört und habe gesagt, das war, das will ich. Da will ich rein. Das ist der Ort, wo ich will. Ne? Und ich habe auf einmal erkannt, dass ich im Dunkeln sitze und dass es aber Licht gibt. Hey, das ist die Hoffnung und den Schatz, den wir haben. Weißt du? Und wer das verliert, der hat alles verloren. Weil guck mal in den Himmel nachts. Du siehst nur schwarz und dann siehst du diese schönen Lichter. Und unser Auge guckt nicht aufs Dunkle, oder? Du guckst nie aufs Schwarze. Du suchst nie diese Zwischenräume. Dein Auge fällt aufs Licht. Und jetzt mach dir mal klar und bewusst so, dass du dieses Licht bist. Weißt du? Jesus hat gesagt, versteck dieses Licht nicht unter deinem Bett. Mach keine Decke drauf. Zu Nora sage ich bei ihrem Abendlicht, mach eine Decke drauf, damit die Kinder schlafen können. Weil die liest immer gerne noch, bevor sie schläft. Ne? Aber für uns praktisch gesehen will Gott das nicht. Weil er will nicht, dass die schlafen weiter, sondern er will, dass die Menschen aufwachen. Dazu brauchst du Licht. Ne? Das bedeutet echt Reife und Mut. Weil das bedeutet nämlich, dass du keine Ehre kriegst. Eventuell. Und ich muss sagen, ich in Deutschland sehe überhaupt kein Problem, weil ich bin ziemlich direkt und knallhart und ich gehe raus und sage, hey, so wie es aussieht, ne? Und ich verschöne da auch nicht. Ah, Minky. Und ich hatte bis jetzt noch nie größere Probleme. klar waren da Leute, die mich anguckt haben, wo ich wusste, okay, der denkt jetzt, ich bin Spinne oder bin in einer Sekte oder was weiß ich, aber ist doch egal. Sondern die Menschen denken, was sie wollen. Ich hatte viele auch erlebt, so, die gehört haben, gesagt haben, hey, das ist, hat mich jetzt echt berührt, das ist was, kannst du für mich beten. Ja? So, also wir haben was zu sagen, wir sind was. So, und das ist wichtig zu behalten. Vers 16, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Weißt du, und wenn du Licht sein willst, dann brauchst du eine klare Botschaft und die kommt einzig und allein vom Gott, vom Wort Gottes. Und ich habe das mal studiert, weil es mal so theologische Fragen gab, so, ne, Jesus ist das lebendige Wort, ne, so, das Fleisch wurde, so, und dann habe ich halt gesagt, ja, aber das hier ist nicht Gott, ist nicht Jesus, ist nicht das Wort, ne, so, manche wissen vielleicht, von was ich rede, so, und ich habe da weitergebetet und so, weil es da nur Streit gab, so, aber irgendwann ist es mir mal aufgefallen, wenn die Bibel von Wort redet, ob Wort Gottes oder lebendiges Wort oder sonst was, wenn Wort steht, dann ist Jesus Christus gemeint. Das sehen wir auch gleich noch im Anschluss. Und wenn Schrift steht, dann ist es das, was hier geschrieben ist. Die geschriebene, das geschriebene Wort. Schrift ist immer Bibel. So ein Wort ist immer Jesus. Und Paulus sagt hier, haltet das Wort des Lebens fest. Und wir wissen, wer das Wort des Lebens ist, ist Jesus. So. Lass nicht los, so, sondern geh mit ihm und durch ihn. Mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, wenn nämlich Jesus wiederkommt, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und ich freue mich mit euch allen. Und bitte, ebenso, freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Also, wenn Paulus stirbt, so sollen sie sich freuen und nicht traurig sein und sagen, oh, hätten wir mal nicht so viel gesagt oder gedient. So. Paulus selber hat sich beschrieben als Trankopfer. Unser eigentliches Opfer ist Jesus. Unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Ne? Unser ganzes Leben baut um Jesus rum. So. Und ich fände es köstlich, wenn ich ein Trankopfer bin, ne? Weil das will ich sein. Ein Trankopfer war einfach nur eine Wein, das zusätzlich zum Hauptopfer gegeben wurde, um das Opfer zu ehren. Ne? So, entweder davor besprengt oder genau drauf aus Fleisch. So, und dann der Wein, der verdampft, das war ein Wohlgeruch für Gott. So, und wir können unser Leben nicht wirklich opfern, sondern aber als Trankopfer dann schon. So, ne? Als zusätzliche Beigabe. So, oh, das will ich sein. Und eigentlich wollte ich noch einen Rest machen, lass mal aber. Vielleicht nur zum Schluss diesen einen Vers. So ein, wer sein Leben verliert, ne, der gewinnt ewiges Leben. Und wer sein Leben behält, so ein, ja, der hat schon verloren. Ne. So ein, und das ist auch eine ziemlich tiefe Wahrheit. Werde ich auch nur noch zwei Worte zu sagen. Stimmt, genau. Das ist halt menschliches Denken und das ist das, was der Heilige Geist halt aus uns rausmeißeln muss. Dieses Umdenken, so dieses göttliche Denken, dass es nicht mehr um mich geht und wenn ich das akzeptieren kann, ich einfach Leben gewinne, weißt du? So, weil einfach vom Menschlichen her, vom Selbsterhaltungstrieb oder nennst wie du es willst, so, muss ich halt was tun, damit ich leben kann und überleben kann, ne? Und gut leben kann. So, aber bei Gott ist das total anders, so. Genau umgedreht. Und das muss man, da braucht man eine neue Gesinnung. Die kann nur Gott geben, ne? Das kriegt man nur, wenn man mit Gott zusammen ist und ihm zuhört. So. Weißt du, diese Logik, die man einfach nicht verstehen kann als Mensch. So. Jetzt geht's nicht mehr um mich und ich soll weggucken von mir und soll hingucken auf den, der alles gegeben hat, ne? Auf dieses Leben, so hingucken. Und auf einmal werde ich empfangen. Jesus hat gesagt, gib und du wirst hundertfach empfangen. Das ist überhaupt keine Logik. Ne? So. Setze ein, was du hast und setze das ein in Treue, was Gott gegeben hat. So. Und such den Platz, wo es ist. Und vor allem such die Gemeinschaft mit den Heiligen, ne? Damit du einen heiligen Wandel hast, so, der auch Zeugnis ist und erbaut. So. Es sind vor allem so ein Suche, suche diese Gemeinschaft mit Gott persönlich. So, weil ohne die, wissen wir alle, haben wir gestern Abend erst wieder gesagt, so ohne die wird es kalt und leer und nichtig. So, ja. So, und ohne die so, kommt überhaupt nichts mehr, außer Selbstmitleid und falsche Demut und
Geiseln. So ein armes Ich. So, also lass uns beten. Ja, ich danke dir, dass du viel mehr hast so, als nur Glauben, dass du viel mehr hast als nur Rettung. So, dass, ja, dass du uns in Tiefen bringen willst, die wir überhaupt nicht fassen können und verstehen können. So, selbst wenn ich nur einen Schritt mit dir gehe tiefer, dann bin ich total überwältigt. Und ich könnte es überhaupt nicht ertragen, 10 Schritte auf einmal zu gehen. So, und du bist einfach ganz anders. So, du bist einfach viel, viel größer. So, und ich wünsche mir von ganzem Herzen, einfach noch tiefer gehen zu können und mehr zu geben und mehr zu verlieren von meinem alten Ich. So, dass so viel Gewinn ist und so schön und ich das liebe, wenn du veränderst. Ich das genieße, einfach wenn ich irgendwas überwunden habe und einfach mehr von dir sehe und höre in mir. So, und ich liebe das, dass ich jetzt eine Familie habe, so, wo ich mich wirklich zu Hause fühle. So, und so, dass ich dich in jedem, den du hierher geschickt hast, so echt hören und sehen kann. So, und ich, ja, genieße das total. So, deine Vielfalt zu erleben, nicht nur die, die du mir zeigst. Ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde echt zusammenbringst, dass du nicht zulässt, dass da Spaltung kommt oder irgendwas, dass du nicht zulässt, dass wir nur noch auf Fehler achten von dem anderen, dass wir unzufrieden werden mit Fehlern oder Problemchen, sondern dass wir einfach so diesen Segen sehen und ja, dich suchen hier und dich dann auch sehen, dass wir echt einen Ort behalten, so der voll ist mit dir und wo wir rausgehen und sagen, ich bin Gott begegnet und so, fühle mich frischer und bestärkt, so einfach jetzt in meinen Alltag zu gehen. So, bitte beschütze uns da als jungen Leib auch so, und achte du bitte, wer hier kommt und